haben wir zu Gast Thomas Oettinger, Founder, Gründer und Geschäftsführer von Marcapo. Hallo, herzlich willkommen, Thomas.
Hallo, Reinhard. Ich freue mich total, hier zu sein. Hi.
Klasse. Thomas, man darf noch frohes Neues sagen. Ist noch nicht so lange her jetzt.
Ja.
Ja. Und bevor wir einsteigen und mehr erfahren, was ihr macht, Local Branding, lokale Markenführung, das ist das Thema heute, bevor wir da einsteigen, so ein bisschen auch dich kennenlernen, ja? Also ich weiß zum Beispiel, diplomierter Biersommelier bist du mal gewesen, oder das verliert man ja nicht.
Das verliert man nicht,
nee. Das hast du sozusagen under the belt.
Ja. Ja.
So, du hast 3 Kinder, magst Fußball, ja, und ja, lebst und wirkst aus dem Süden Deutschlands heraus. Kannst du ja gleich nochmal alles im Detail erklären, ne? Und du liebst es zu segeln. Das mal so ein paar Sachen, um dich direkt einzuordnen, in eine Schublade zu stecken. Nee, Quatsch, aber um einfach ein bisschen dich auch kennenzulernen. Und das machst du, das Ganze mit Marcapo, jetzt schon über 20 Jahre. Ja, das ist gar keine Frage, eine lange Zeit. Da hast du bestimmt viel gesehen und gemacht und aufgebaut. Werden wir drauf kommen. Erzähl aber ein bisschen auch was zu dir und vorher. Was hast du gemacht auf dem Weg zu Marcapo?
Ja, da ist ja nicht viel Zeit dazwischen sozusagen. Ja, ich bin tatsächlich im schönen Baden in der Kurpfalz bei Heidelberg, Wiesloch, Kraichgau bin ich groß geworden. Dann habe ich auch wahrscheinlich die Hälfte meiner Jugend auf dem Fußballplatz verbracht beim SV Sandhausen. Und bin dann nach dem Abitur, bin ich 96 nach Bamberg gekommen zum Studium und habe dort Diplom Wirtschaftsinformatik studiert, war einer der, sagen wir mal, der ersten Jahrgänge, die sich die Universität dort ausgebildet hat. Also ich glaube, der erste Jahrgang war um die Anfang der 90er. Da war noch eine kleine, feine Gruppe mit tatsächlich nur 35 Studenten, die Wirtschaftsinformatik studiert haben. Das habe ich dann gemacht bis zum Abschluss. Habe aber währenddessen schon, also eigentlich nach dem dritten Semester, schon eine Firma gegründet gehabt. Erstmal ein Einzelunternehmen, wo sich um das Thema, ja, digitale Prozesse, damals hieß es noch nicht Digitalisierung, da, damals gab es noch keine KI und fernab von irgendwelchen Mobile-Apps, sondern da wurde gerade das Internet so richtig heiß, also dass das Business da eingesetzt wird. Und wir haben uns darum gekümmert, dass mittelständische Unternehmen ihre Geschäftsprozesse und ihre Commerce-Sachen ins Netz bringen. Und da waren wir als Beratungsunternehmen, als junge Studenten, also das heißt meine Mitarbeiter, nach 2-3 Jahren waren wir 18 Leute, waren auch sozusagen in diesem studentischen Umfeld, der war vielleicht mal ein bisschen einer älter mit 35, der dazu kam und haben also junge und dann, also KMUs beraten und haben dann die Software dazu geschrieben, die Beratung dazu gemacht. Und aus diesem Beratungsthema ist ein Beratungsprojekt rausgekommen mit einer Werbeagentur und das Projekt hat mir so geil gefallen, dass ich dann gesagt habe, Mensch, das muss ich eigentlich betreiben, weil so als Berater, Student auch noch damals, hast immer das Thema, du machst dann ein Jahr Beratungsprojekt und dann bist du raus und siehst, okay, das funktioniert super und hast du gut gemacht, aber du hast nichts davon, sondern du musst dir halt ein neues Beratungsprojekt suchen.
Ja, aber und wenig Stunden, ne? Also wenn man das einmal nochmal sich vergegenwärtigt, Student heißt, da machst du so ein bisschen was nebenbei, oder? Also ich weiß nicht, oder das sind ja keine.
Also gelinde gesagt habe ich ja, sagen wir, 50 Stunden gearbeitet und so ein bisschen nebenher studiert.
Ja, okay.
Ja, okay. Klar. Mhm. Das war natürlich schwieriger damals wie heute. Also heute war natürlich, damals habe ich noch Skripte besorgen müssen, ich musste das Zeug ja nachlernen und auch für die Prüfungen lernen. Und also es war tatsächlich eher Vollzeitjob und nebenher studiert.
Okay, also schon eine Ernsthaftigkeit, auch wirklich mit Ambitionen schon da gewesen.
Ja, nur dass es halt nicht positioniert war und es war nicht der, für mich war nicht so, ich will das mein ganzes Leben lang machen, sondern es war eher so, schauen wir mal, was passiert. Ja. Damals. Und dann wurde dann richtig ernsthaft, nachdem ich gesagt, komm, wir schmeißen dann diese Werbeagentur und dieses Softwareberatungshaus zusammen. Und dann haben wir dann Marcapo gegründet, sozusagen, also mit den 2 Firmen, die wir zusammengeschmissen haben, also ein Startup, der gleich 50 Personen hatte. Und dann sind wir auch dann aus Bamberg mit den Softwaretechnologen hier aufs Land nach Ebern gezogen, also mitten im Naturschutzgebiet. Da gab es halt schon ein fertiges Firmengebäude, allem drum und dran und Platz genug für uns alle. Ja.
Okay, und das Studium war dann noch nicht fertig, oder?
Ah, das war tatsächlich schon fertig.
Ach so, okay.
Also ich habe dann also Ende 2000 habe ich dann mein damals noch Diplom gekriegt. War auch gut so, weil gleich danach kam auch dann mein Sohn auf die Welt und habe ich dann auch geheiratet. Mittlerweile bin ich seit 25 Jahren verheiratet mit meiner Frau und 2 weitere Kinder sind dann gefolgt. Das heißt, es war so Schlag auf Schlag und da war ich sozusagen mit 24 Vater verheiratet und Firmeneigentümer und schon einen Merger hinter mir gehabt sozusagen.
Ja, okay.
Und mein Diplom hatte ich auch in der Tasche. Ja,
okay,
gar nicht so schlecht mit 2.1. Ja, das habe ich, glaube ich, noch niemandem verraten.
Yeah, it's on the record, ne?
Genau.
Ja, okay.
Ich habe damals während der Zeit auch bei der SAP meine Diplomarbeit gemacht. Da war ich dann 6 Monate bei der SAP und habe dann nebenher dann noch die Firma dann weitergeführt. Also es war eine wilde Zeit. Würde ich aber nicht gerne missen. Viel gelernt in der Zeit und es war schön, weil da waren natürlich, sag mal, 90 Stunden gar kein Thema zu arbeiten.
Ja, das hört sich sehr intensiv
an. Anfang 20, ja.
Ja, das hört sich sehr intensiv an. Wir werden wahrscheinlich auch ein paar Sachen heute herausfinden, die du sonst nicht erzählst, weil normalerweise bist du
eins
auf der
schon
anderen
raus.
Seite. Ne? Du bist ja normalerweise Local Branding Heroes, ein Podcast, den du machst. Dann bist du Host und dann stellst du die Fragen. Heute ist andersrum.
Ja. Genau, da versuche ich rauszukitzeln, was noch keiner weiß. Ja.
Aber das ist schon krass. Du erwähnst das so nebenher, auch weil es schon lange her ist. Deswegen, aber um sich das mal vorzustellen, das ist ja schon eine Wahnsinnsgeschichte, ganz am Anfang schon. Also das da aufzubauen, neben dem Studium, in der Größe, Merger. Wie viele Leute wart ihr dann sofort, als ihr das dann alles zusammengebracht habt? Da wart ihr schon hoch.
Um die 50 Leute waren
stellig, da. Genau, ja, einfach zusammengerechnet. Ja. Also ein echtes großes Business, also viele kommen da nie hin. Und du warst da schon ganz am Anfang so, ne? Muss man ja sagen, ne?
War auch durchaus eine Herausforderung. Also man von Führungsmethode und so weiter hatte ich dann Anfang der 2000er noch nicht so viel Ahnung. Und du hast halt gemacht mit viel Engagement und natürlich auch mit viel Zeit, was du eingesetzt hast. Und ist gut gegangen. Ne?
Und jetzt erzähl mal, was das war. Also auch jetzt auf dem Weg zu dem, was ihr heute macht. Ne? Da ist natürlich eine Entwicklung dahinter. Aber mal so initial, was haben die Unternehmen damals genau gekauft bei euch?
Genau, also der Grundgedanke und was sie gekauft haben, war im Prinzip ein Handelsmarketing. Also Marken, die über ihre Vertriebspartner oder ihre Filialen, also ihre Standorte lokal in Deutschland, Werbung zum Endverbraucher gemacht haben. Das war so der Ansatz. Damals, Anfang 2000, war das so, dass man so klassischerweise dann Werbematerialien mit einem Stempelfeld gekriegt hat, wo dann der Filialist oder der Vertriebspartner der Marke dann so mit drauf stand. Meistens noch ein bisschen verwischt, weil der Stempel noch nicht getrocknet war, als gestempelt wurde. Und dann gab es vielleicht, so größte der Gefühle war das Thema Anzeigenschaltung. Man sagt, komm zu mir, hab das und das Angebot, eine Verteilung, vielleicht ein Poster, was irgendwo. Das war also so diese Themen, hast noch einen Katalog gehabt. Das war diese kleine Werbewelt für den Händler. Ich sag mal Händler, das können auch Versicherungsvermittler sein oder Handwerker, die für einen Hans Grohe oder für große Industrieunternehmen sozusagen auch den Vertrieb gemacht haben oder diese Sachen eingebaut haben. Und das war sozusagen der Ansatz, wie können wir die unterstützen, dass es wegkommt von dem Thema Stempelfeld, weil das macht keine lokale Marke, wenn ich einen verwischten Stempel drauf habe, sondern da war die Idee, wie können wir denjenigen unterstützen, dass er sein Bild drauf hat. Dann haben wir dann ein großes Fotografennetzwerk gegründet, dass sein Text anständig da ist, dass er vielleicht einen einleitenden Text hat, wo er sein Unternehmen vorstellt, dass er tatsächlich vielleicht auch ein Teambild hat, also das heißt, sich als Unternehmen, als Marke auch darstellt. Weil war am Anfang zu früh, ja. Das war noch sehr weit weg von der Denkweise der Marke.
Hier die Frage, wenn du sagst Netzwerk, direkt schon so gedacht, dass ihr in der Fläche viele hattet, also in Berlin einen Fotografen genauso wie in Frankfurt, so?
Ja, genau, weil wir waren ja deutschlandweit tätig, das war der erste Ansatz. Und dann musste natürlich, also einen Fotografen von Garmisch-Partenkirchen nach Kiel zu schicken, da ist das Geld schon weg, was er verdient hätte, sondern das war klar, dass man im Prinzip so 50, 60 Kilometer maximal soll der Fotograf fahren. Und dann haben wir das aufgebaut. Außer jetzt mal Mecklenburg-Vorpommern, da ist aber auch nicht so viel. Ja, da muss er ein bisschen länger fahren.
Okay. Und auch damals schon.
Auch damals schon.
Ja. Und jetzt zum Verständnis, ein Versicherungsvertreter, nehmen wir den mal als Beispiel. Warum macht er das nicht allein? Also selbst wenn er, sagen wir mal, die Fotos könnte er sogar noch gut machen alles. Also das könnte er machen. Damals schon, ne? Aber wenn er das jetzt hoch oder sie hochfahren will, warum brauchte man schon euch dann? Wie ist man, also wonach haben die gesucht, dass die dann euch eingekauft haben? Wirklich zum Verständnis.
Also mal so bei uns haben gespannt. Die Marken eingekauft. Also die nicht der Versicherungsvermittler, der kam dann dazu, weil die Marke ihn unterstützen wollte. Mhm. Also der Ansatz war, dass die Marken gesagt haben, wie soll ich denn das organisieren? Der Versicherungsvermittler ruft bei mir an und sagt, ich bräuchte einen Flyer, ich bräuchte das, ich bräuchte hier. Und Bilder schicke ich dir, die bearbeite ich dir. Also es war immer ein Riesenaufwand für die Zentralen, diese lokalen Maßnahmen zu tun, weil es immer noch individueller und immer noch ein Schnack und noch ein anderes Format und so weiter. Das heißt, die haben riesige Abteilungen, 30, 40, 50 Leute oftmals gehabt, die nur genau diese Sachen auch dann machten für die lokalen Partner von ihnen. Und da ging es natürlich darum, wie kann man das optimieren? Wie kann man es verbessern? Wie kann man vielleicht sogar auch die Qualität verbessern? Wie kann ich einmal denken und tausendmal ausliefern? Und also Standards im Briefing zu schaffen, dass die Bilder auch, dass er immer in die richtige Richtung guckt, dass auch eine Krawatte vielleicht, damals war Krawatte noch en vogue, dass die Krawatte auch gebunden ist, also dass du also ein Briefing an den Fotografen auch geben konntest, dass er auch wirklich auch keine Konkurrenzlogos im Hintergrund hatte und genau diese Sachen. Wir haben einfach eine Prozesslösung geschafft für dieses Problem.
Okay. Hm. Prozesslösung und Netzwerk, verstehe ich soweit. Weil auch gerade, wenn du sagst Flyer, dann musstet ihr damals ja schon die Möglichkeit anbieten, in Berlin entsprechenden Dienstleister sofort anzapfen zu können, der Flyer druckt.
Ja, wobei, also Druck, das wird deutschlandweit gemacht. Also das ist sehr unproblematisch. Mhm. Damals waren es tatsächlich noch die ganz klassischen Druckereien. Das ist die Systemdruckereien wie ein Flyer-Alarm oder ein Print24. Die sind erst viel später gekommen. Aber die haben dann natürlich Schnittstellen mit uns gebaut und wir haben dann sozusagen dann die Bestellung direkt dorthin geschickt. Die haben das gedruckt und dann haben das ausgeliefert. Und dann ging es darum, wie kriegen wir die Information? Wo ist es gerade? Ist es auf dem LKW, weil der Vermittler gerade anruft? Also es waren noch diese ganzen wilden Nummer, wo es noch gar keine Tracking-Sachen gab. Ne?
Mhm. Ich verstehe es auch noch nicht, glaube ich, hundertprozentig vom Geschäftsmodell damals. Das musst du nochmal erläutern. Also warum das überhaupt so erfolgreich war, von eurer Seite auch. Also was habt ihr da hinbekommen? Ihr musstet ja, oder was war die Challenge, wenn ich jetzt an heutige Gründer denke, Gründerinnen, die was aufbauen wollen und dann immer die Frage ja bekommen auch so, hey, was ist der Schmerz und wie willst du das jetzt lösen?
Der Schmerz der zentralen Marketingabteilung war es, dass der Mensch vor Ort CD-konforme Werbemaßnahmen bekommt, die er auch gedruckt bekommt, sodass auch er nicht irgendwie auf seinem Tintenstrahldrucker die Marke kaputt macht. Mhm. Sondern alles zentral auch abgerechnet und natürlich auch das komplette Thema von der Marke, den Zuschuss auch abgerechnet. Mhm. Das also auch nicht intern nochmal, hier kommt noch eine Rechnung, ich habe das mit meinem Cousin gemacht und der hat die Grafik gemacht, hätte gerne da noch einen Schnaps drauf von dir als Marke, weil ich ja dich als Vertriebspartner vertrete. Also es war tatsächlich zu gucken, wie kriegt man diese ganzen Prozesse schön in eine Software rein, dass der Vermittler wenig Aufwand hat, dass er klick, 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 hier noch ein Text, bestellt, fertig, weiß, was es kostet, wann ich es bekomme. Das hat er ja vorher auch nicht gekriegt, weil irgendjemand was gemacht hat und die Marke so wenig Aufwand wie möglich mit einem einzelnen Prozess hatte. Ja, das wurde dann natürlich über die Jahre viel, viel komplizierter. Komplizierter in dem Sinn, weil die Kanäle dazu kamen. Es kommt dann die Großplakate dazu, Mailings dazu, Trikotbestellungen, Fahrzeugbeschriftungen, Messedienstleistungen. Dann kam irgendwann diese Google AdWords, ein Facebook Ads, ein Instagram Ads, eine Webseite. Also im Prinzip hat er auf dem Portal jetzt, seit vielen Jahren schon, also komplett alles, was für einen lokalen Partner komplett sinnhaft ist, wie er wirbt.
Okay, und wie wurdet ihr damals bezahlt? Wie das heute funktioniert, können wir auch nochmal gleich besprechen. Vielleicht gibt es Änderungen wahrscheinlich, aber so auch damals, also Geschäftsmodell auch, ist das etwas, was wie so ein Beratungsvertrag lange läuft oder wie muss man sich das vorstellen?
Also das Geschäftsmodell ist einmal natürlich, dass wir die Software zur Verfügung stellen, also dass wir Nutzungsentgelt bekommen pro User. Dass wir auch natürlich...
Damals schon,
ja. Das war damals schon eine SaaS-Lösung, obwohl es damals noch nicht SaaS hieß. Das zweite ist natürlich für jede einzelne Bestellung, wo wir auch uns drum kümmern, abrechnen. Wir haben ja auch die Verträge mit den Lieferanten, da kriegen wir einen kleinen Schnaps von pro Bestellung.
Okay.
Genau. Und dann hat man dann im Prinzip Dienstleistungen wie das Fotostudio, und dann hat man halt einen kleinen, für die Koordination ein kleines Geld dafür gekriegt, dass der Fotograf den Auftrag kriegt. Und dann haben wir weiter aufgebaut, dann eine Werbeberatung, sodass der Vermittler, der Händler anrufen konnte, sagt, was soll ich denn jetzt machen? Großplakat, Anzeige oder lieber dieses komische Online damals. Und dann wurde er beraten, was er in seiner Region am besten tut. Dafür gab es eine Service-Fee von der Marke, dass wir die Dienstleistung der Beratung für die Händler erbracht haben. Ja.
Okay. Und unter den 50 Menschen damals waren dann die meisten in so einer Rolle, ich zeige dir jetzt, welche Werbemaßnahmen funktionieren oder was haben, weil die im Netzwerk, die zählst du ja nicht dazu, natürlich nicht.
Nee, natürlich nicht, das sind nicht unsere, genau. Genau, tatsächlich gab es zu dem Zeitpunkt, als wir gestartet sind, gab es diese Idee mit dieser Beratung für den lokalen Partner gar nicht. Sondern wir haben gesagt, wir machen eine geile Software, wir gucken, dass die Werbemaßnahmen toll sind, dass die Preise toll sind und das muss dann funktionieren. Und es hat dann weniger gut funktioniert, weil natürlich der Partner erstmal mit dem Internet damals noch nicht so viel anfangen konnte und der natürlich unsicher war, was er jetzt tun sollte. Und dann haben wir erst diese telefonische Beratung auch aufgebaut, mit dem Partner zu sprechen. Also dann waren wir da irgendwann halt 100 und 110 Leute. Bis heute sind wir jetzt ja 220.
Ja, okay. Ich kann mir vorstellen, warum auch das überhaupt so wichtig ist, aber das kannst du bestimmt besser erklären, dieses Thema Local, weil das hört sich ja per se so klein an, aber das ist es ja nicht. Im Gegenteil, weil Local kannst du ja auch groß denken, das tut ihr ja, also quasi Local, but scaled sozusagen, ne?
Genau, es ist skalierbar, lokal die Marke geführt sozusagen. Also dass die Marke sagt, ich kann 10.000, 1.000, 500, wie viel Partner auch immer, mit derselben Technologie und mit derselben Vorlage meiner Werbung betreuen. Und da ist es egal, wie viele Partner er mit draufschaltet. Mittlerweile machen wir es komplett europaweit. Natürlich sind dann die pro Vorlage, also pro Land hat es eine andere Vorlage wegen der Sprache und man kann es einfach skalieren. Und man muss nur an einer Stelle strategisch denken, wie soll denn die Werbemaßnahme funktionieren? Warum lokal? Ganz einfach, weil wir aufgrund dieser ganzen globalen Thematik ist es wichtig, dass ich jemand lokal auch habe. Also zum Beispiel, das sind Produkte, die oftmals ein bisschen erklärungsbedürftig sind. Im Versicherungsbereich, ein Stilhändler, wo ich also die Kettensägen mir erklären lassen muss, vielleicht auch die Wartung vor Ort kriege, das kannst du nicht zentralisieren. Oder der Handwerker, der bei mir was einbaut, eine Heizung macht, da will ich auch, dass wenn die Heizung nicht funktioniert, dass ich den auch direkt da habe und der nicht aus irgendwo herkommt, sondern dass der auch schnell bei mir ist. Also das sind diese Produkte, wo ich genau lokale Menschen benötige. Und es ist tatsächlich sehr, sehr viel lokal. Also weil, ja, ich sag mal, in deiner Branche wird ja immer sehr zentral gedacht, aber wir haben ja ganz viele Menschen, die lokal Sachen beraten, verkaufen, die Erklärungsbedürfnisse und wir Menschen das auch haben möchten.
Doch, da kommen wir aber auch mit in Kontakt. Also Unternehmen, ob das eine Versicherung ist, die genau das tut, was du gerade beschreibst. 100%. Das ist auch für uns hier im Universum absolut natürlich. Und wenn es nicht nur privat ist, natürlich ein Begriff. Aber es ist mal spannend, das zu hören, wie das ausgerollt wird. Denn ich stelle mir vor, lokal heißt hier auch irgendwie unterschiedlich. Also du kannst Dinge nicht genauso ausrollen in Kiel, wie du es in München tun würdest. Aus vielen Gründen.
Ja, ich kann ein gutes Beispiel machen. Also wenn zum Beispiel Stiel seinen Gartenstart macht, das macht er über, es sind glaube ich 1500 Händler, die da mitmachen, Stielhändler, und die machen dann Großplakat, machen online, machen eine Verteilung, also machen unterschiedliche Kanäle, und natürlich sehen die Werbemaßnahmen Stiel-like aus, also das CD von Stiel ist drin, aber er hat dann das Bild drin, er hat vielleicht ein anderes regionales Bild drin, er hat also Norden und Süden ist halt ein bisschen was anderes, was du an Bildern abgibst. Du sagst, okay, ich will vielleicht eine Familie drin haben. Der andere sagt, nee, also ich will also die klassischen, vielleicht die Silver Ager drin haben. Das heißt also, Stiel gibt auch mehrere Möglichkeiten vor, wie der Partner vor Ort sagt, so will ich die Maßnahme haben. Die differenzieren auch, wann ist bei Ihnen der Gartenstart? Ist der am 1.4. oder ist der erst Ende April? Das können Sie auch reinschreiben, sodass auch jeder Partner in einem gewissen Range auch seinen Gartenstart auch dann planen kann. Und so sehen die Maßnahmen dann anders aus. Also das heißt, wenn du heute durch Deutschland fährst und du ein Plakat mit Stiel drauf siehst und da ist das Logo des Händlers, der Name oder vielleicht das Bild des Händlers drauf, weißt du genau, das ist auf einem unserer Portale bestellt worden.
Und das geht fix. Also ich muss da nicht irgendwie, wenn ich jetzt mich anmelde, einen Monat warten, bis ich dann Autoform mal was sehe von mir.
Nee, also hast du es sofort. Also muss natürlich, bei einigen Kunden braucht man das Logo, dann wird das Logo vektorisiert. Es dauert dann ein paar Stunden, bis es da ist, und dann kann er es sofort bestellen.
Okay, was ist besser, als wenn ich jetzt Waldeco oder Ströer oder so anrufe, jetzt mal ganz naiv gesagt, ja, und mit denen versuche, sowas umzusetzen? Warum gehe ich dann zu euch?
Ja, tolle Frage. Als Stilhändler zum Beispiel, ja. Also er müsste erstmal eine Werbevorlage haben. Das heißt, er müsste anrufen bei der Stilzentrale und sagt, Mensch, bitte mach mir mal ein Großplakat. Hier ist noch mein Bild, baue mir das ein. Also hat ein bisschen Ping-Pong, bis die Werbemaßnahme in der Größe und so weiter auch da ist. Dann könnte er bei Waldeco anrufen und kriegt aber natürlich nur die von Waldeco. Er ruft bei Ströer an, kriegt nur die Großflächen von Ströer. Die sagen, echt jetzt, 3 Stück? Machen wir nicht. Also 3 Plakate oder ein Plakat zu schalten. Er kann bei uns auf dem Portal, hat er die Werbemaßnahme schon fertig, kann die freigeben, weil es alles automatisiert schon reinfließt, oder er im Prinzip das Bild auswählt und sieht über die komplette Branche, wo gibt es Stellflächen. Und nicht nach, wer ist der Pächter, also wem gehört die, sondern tatsächlich alle. Und sieht den Preis, sieht, ob es frei ist, und kann es bestellen.
Über eure Plattform.
Über unsere Plattform. Und genau das ist so das Thema, dass er nicht telefonieren muss, ist es frei. Dann muss er vielleicht nur mit seiner Frau oder andersrum mit dem Mann abklären, die Händlerin. Sondern es sieht sofort und dann sagt, okay, ich bestelle jetzt nicht, ich kläre das mal ab. Und dann kann beim nächsten Mal, wenn er reingezieht, ist es noch frei oder nicht. Sonst kriegst du irgendwie ein Dokument und da steht da drin, jetzt noch frei. 3 Tage später ist es halt nicht mehr frei. Das heißt, es ist komplett digitalisiert und der Prozess hinten dran, die Produktion des Großplakates muss er nicht mehr organisieren, sondern das ist komplett im Prozess drin. Das Pachten, das Mieten des Großplakates, das Kleben, ist alles komplett mit im Prozess drin, sodass er eigentlich sowas innerhalb von 5 Minuten erledigt hat.
Okay, krass. Und dann auch wirklich schnell auf die Straße gebracht, wortwörtlich.
Schnell auf die Straße gebracht. Man hat bei diesem Produkt, also bei Großplakat, hat man natürlich ein bisschen Vorlauf.
Produktion.
Also da ist tatsächlich leider 3 bis 4 Wochen Vorlauf davor. Das geht leider nicht, das ist anders. Bei Online ist es natürlich sofort live.
Mhm. Aber selbst so Litfaßsäulen oder was man sowas alles ist möglich.
Naja, also nicht was. Wir differenzieren, ist das Budget, was benötigt wird, für einen Händler realisierbar? Also zum Beispiel City Lights, da muss ich halt 110 City Light Plakate buchen. Und da bin ich halt gleich bei 15.000, 20.000 Euro in der Stadt. Das macht kein Händler. Also muss ich dieses Produkt nicht integrieren.
Okay.
Also alles, es hängt so ein bisschen am Budget und ob die Werbemaßnahme auch einen direkten Zugriff, also eine API hat, dass wir auch die Sachen im Prozess auch machen können. Weil mit Telefon, da geht alles nur schief am Ende des Tages.
Okay. Vielleicht auch beim Thema. Wenn du skalieren willst, Thema Budget, vielleicht kannst du das auch noch mal etwas erläutern, um uns hier ein Gefühl zu geben. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, also natürlich Service, der muss was kosten. Ihr übernehmt ganz viel hier, klar, logisch. Und da zwackt ihr ab entsprechend dem, was ich wahrscheinlich buche. Absolut zu Recht als Mittelsmann. Macht total Sinn. Und dann für Beratung und für Management in irgendeiner Form über die Plattform auch noch mal. Wenn ich jetzt ein Budget habe von, ich sag mal, 100.000, was kann ich damit jetzt machen? Also
100.000. Ja. Also ich glaube, gar kein einziger von den 100.000 Kunden, die wir betreuen, hat ein Budget von 100.000.
Weil es einfach
viel zu hoch ist. Also um da mal ein Gefühl für zu kriegen, also so ein Versicherungsvermittler, der hat vielleicht zwischen 2.000 und 4.000 Euro im Jahr, was er ausgibt für Werbung. Ein Händler, die liegen so zwischen 5.000 und 15.000, manche vielleicht sogar auch 20.000, wenn es mal einen Ausreißer.
Also für Werbung, ne?
Für Werbung, genau.
Und da muss aber schon alles dabei sein, sagst du?
Da ist alles dabei. Alles dabei.
Okay, genau. Dann nehmen wir mal 10.000, ist ja auch egal, aber einfach nur so ein Gefühl zu bekommen, ne?
Ja.
Mhm. Wie teilt sich das auf? So grob.
Es kommt ein bisschen drauf an, wo du bist, sozusagen. Heute, also wenn du zum Beispiel städtisch bist, wirst du halt sehr, sehr viel Online-Maßnahmen mit reinbuchen, also keine Ahnung, eine Facebook-Ads, eine Instagram-Ad, vielleicht hast du dann auch vielleicht eine Google PMax-Kampagne mit drin, die dann auch dann dir zeigen kann, dass du auch Besuche in deinem Ladengeschäft hast. Dann hast du vielleicht klassischerweise vielleicht noch eine Großplakat, abhängig von dem, was die Marke zur Verfügung stellt und ob du ob du jetzt tatsächlich auch Kampagnen bekommst oder deine Produkte, die du anbietest, kampagnenfähig sind. Ansonsten würdest du sagen, okay, ich mache jetzt vielleicht ein Sportmarketing, unterstütze meinen Sportverein, vielleicht noch irgendwie eine Werbemaßnahme für den Feuerwehrverein, das sind eher vielleicht ländlich für die Freiwillige Feuerwehr. Es kommt ein bisschen drauf an, das kann man ganz schwer sagen. Und das ist genau auch der Punkt, warum wir jetzt auf KI gehen, dass wir ihm seit ein paar Jahren schon auf KI sind, dass wir eine Werbeplanung für ihn auch bekommen. Was sind die richtigen Maßnahmen in deiner Region, mit deinem Budget, mit den Themen, die du bewerben willst?
Mhm. Okay, es ist also sehr natürlich, depends, das war die Standardantwort. Ne?
Genau, ja, es kommt drauf an.
Das ist sozusagen klar, ich wollte nur irgendwie ein Gefühl dafür bekommen. Also wenn ich jetzt 10.000 investieren möchte in Werbung, lokal, was dann am Ende in auch eigentliches sozusagen Ad-Portfolio, wie auch immer das aussieht, dann reinfließt. Also sozusagen Ad-Budget plus alles andere drumherum, so wie sie das circa
aufteilt. Ja, also für den Händler fast komplett. Also das sind vielleicht so 15%. Genau, und 15% für das Management und für Abrechnung und so weiter. Aber das ist eigentlich nahezu direkt. Wenn er das tatsächlich mit 10.000 zu einer Werbeagentur gehen würde, dann hätte er am Ende des Tages wahrscheinlich nur 50% in der Media.
Wenn überhaupt, genau.
Wenn überhaupt, weil du musst die Kreation machen, du musst hast die Beratung leisten. Also wahrscheinlich 50 ist hochgegriffen, aber dann hast du sehr, sehr wenig. Und das ist natürlich der große Vorteil. Der zeitliche Vorteil, aber auch natürlich der monetäre Vorteil, er muss sich um nichts kümmern und weiß auch, im Gegensatz zu bei einer Werbeagentur vor Ort, er weiß auch, was es kostet. Also es ist nicht so, dass er, oftmals ist ja das so ein bisschen, ja, schauen wir mal, wir wissen ja noch gar nicht, was rauskommt. Und er weiß genau, das kriegst du dann zu dem Preis und wir liefern das und das, die Rechnung hast du auch gleich.
Okay. Verstehe ich. Und über die Jahre, hast du ja schon gesagt, ist sehr, sehr stark digital, social und alles dazugekommen. Klar.
Ja.
Und das ist ja ein komplett anderes Spiel. Ne? Da geht es ja um Targetierung, wie man Dinge einstellt und so weiter. Also ist wieder was ganz anderes. Wie
habt
ihr das aufgebaut? Also das hört sich für mich erstmal wie so ein Universum an, das man fast nicht da integrieren kann.
Ja, sag mal so, meine Technologen haben auch gesagt, lass uns lieber ein zweites Portal bauen.
Ja, ja, das war jetzt auch so in meinem Kopf, so okay.
Und dann habe ich gesagt, nee, das wird nicht funktionieren, weil der Mensch vor Ort, der will ein Login haben, der will alles haben, der will alles sehen, was hat er bestellt. Und natürlich auch die Marke will eine Übersicht haben. Wer hat was wo bestellt, wer hat wie viel Zuschuss wann wie gekriegt für ein Trikot, für eine Google-Ad, muss natürlich dieselben Mechanismen auch funktionieren, sodass man auch nochmal im Griff hat, wie viel Zuschuss habe ich denn schon ausgegeben. Und das kann ich nicht machen, wenn ich das verteile auf unterschiedlichen Portalen. Dann musst du ganz viel Schnittstellen bauen. Und das haben wir gut hingekriegt, mit einigen Schmerzen, würde ich sagen, weil natürlich die Kanäle ganz anders sind. Ja, in Google Ads, da brauche ich viel mehr Brain drin. Aber das macht nicht der vor Ort, sondern das machen wir mit der Marke zusammen oder mit unserer eigenen Agentur und machen die Google Ads dann fertig für alle. Also einmal gedacht, für Tausende ausgespielt. Das ist immer noch dasselbe System und natürlich lokalisiert, also dass es in seinem Postleitzahlbereich hat, dass sein Name drin ist, dass sein, dass der Produkt, die PLZ vielleicht, der Link zu seiner Landingpage, dass der Firmenname auch drin ist, also abhängig davon, was gewinnt. Also es ist immer lokal angepasst und das macht ein System.
Okay, gut, wenn man einmal den Ad-Manager verstanden hat, dann kann man das sicherlich in allen Regionen äquivalent ausspielen. Also wenn man erstmal verstanden hat, wie targetiert man eigentlich lokal auf
genau, diesen Plattformen,
ja. Ändert sich vielleicht ein bisschen, je nachdem, wie diese Manager funktionieren oder was jetzt Meta ist.
Es ändert sich permanent. Das heißt, das ist auch der große Ding, dass wir halt permanent auch gegen die Schnittstellen programmieren. Also wir laufen auf so ein bewegliches Ziel, weil die informieren uns jetzt nicht jeden Tag, in 3 Wochen wird es zur Änderung geben, sondern es gab eine Änderung. Und dann musst du im Prinzip schnell agieren, dass du diese Änderung auch dann nachvollziehen
kannst. Wie ist das Verhältnis so, Pi mal Daumen bei euch, zwischen Out of Home und sagen wir analoges Marketing und dann all dieses Thema digital, social?
Also das kann ich von 2024 gut sagen. Also wir sind bei 50-50.
Okay, und aber wahrscheinlich Tendenz ein bisschen mehr Richtung digital noch, wobei Out of Home nicht ausstirbt, ne?
Nee, also das ist tatsächlich, da muss ich echt eine Lanze für brechen. Also es ist einfach das Volumen auch größer geworden. Das Offline-Volumen ist gleich geblieben und das Online-Volumen ist mehr gekommen. Das heißt, prozentual wird sich das in den nächsten Jahren verschieben, bin ich sehr, sehr sicher. Aber es ist nicht so, dass Offline tot ist, mitnichten. Also das heißt, du brauchst Offline-Maßnahmen immer noch. Also gerade umso ländlicher du wirst, umso mehr Offline benötigst du, um auch den Werbedruck auch hinzubekommen. Also ich meine, klar, du wohnst jetzt vielleicht in einem 5.000-Seelen-Dorf und fährst jeden Tag in die Arbeit. Okay, in deine Fabrik vielleicht jetzt, wenn du nicht im Homeoffice bist. Und das ist natürlich hervorragend, wenn alle Leute aus dem Dorf, wenn du aus dem Dorf fährst, ein Großplakat sehen mit deinem Angebot, mit dir als Marke und sagst, ach ja, Mensch, ich müsste mal wieder mit dem Thomas reden. Ich muss mal mit Bernhard reden, weil da geht es jetzt um Wärmepumpe oder energetische Beratung oder, ach ja, stimmt, über Altersvorsorge soll ich mich mal unterhalten. Das heißt also, ich kann mit so einer Sache natürlich super viel in meiner direkten Zielgruppe sehr, sehr viel auch erreichen. Das ist dann was anderes, wenn das Großplakat jetzt in der Stadt in Köln ist und es in der Unterführung unbeleuchtet, dann hat das natürlich weniger Effekt als in solchen Sachen. Und da muss man natürlich immer ein bisschen gucken, was ist das richtige Werbesetting für mich in meiner Region. Und dafür ist auch diese Werbeplanung, diese KI-Gestütze hervorragend dafür geeignet.
Okay. Ja, da will ich auch nochmal gleich drauf kommen, natürlich, weil wir hatten ja mit dem Jan Schönmarkers hier jemanden, mit dem du zusammenarbeitest in dem Bereich. Deswegen, das ist nochmal ein Thema, da will ich auf jeden Fall noch zukommen. Aber ich will trotzdem auch die Fundamentals noch ein bisschen für alle da draußen besser verstehen.
Unbedingt.
Auch wenn du schon zu KI willst, das merke ich.
Wo ich hin will, das ist ja, du weißt du bist der Host, ich bin der nur antwortet.
Ja, und zwar, also einmal, ein bisschen provokant gefragt, warum eigentlich Branding und nicht Marketing im Namen? Also, du sagst ja Local Branding und auch auf Deutsch schreibt ihr lokale Markenführung, nicht Marketing. Und alles, was wir gerade besprechen, ist für mich erstmal Marketing. Warum ist das nicht richtig, was ich sage?
Also das ist genauso richtig. Wir haben uns halt auch was entscheiden müssen. Und bei uns war das Thema, du führst deine Marke über deinen Vertriebspartner lokal. Das war für uns entscheidend. Und nicht, dass du machst lokales Marketing mit dem Vertriebspartner. Also deshalb war diese Markenführung, weil das ist genau, was der Marketingleiter ja haben will, dass er zentral seine Marke führt, dass keiner die Marke kaputt macht, dass die Aussagen gleich sind. Und genau diese Führungsmöglichkeiten hat er mit uns skalierbar über alle seine Vertriebspartner.
Okay.
Deshalb haben wir das Thema Führung mit drin.
Okay, aber ich könnte auch, wenn ich jetzt einfach sagen möchte, imagemäßig möchte ich anders sein, auftreten und ich möchte eine gewisse Emotion irgendwie jetzt voranbringen. Und ich denke gar nicht direkt in Conversion, sondern ich denke wirklich in Branding. Dann ist das auch richtig über euch zu tun. Kann ich auch
genau.
Irgendwie.
Genau. Wir haben uns jetzt im letzten Jahr mal die Marke wieder neu aufgeladen. Jetzt steht nicht mehr lokale Markenführung oder Marke lokal führen stand vorher drunter. Jetzt steht Local Branding drunter. Das liegt einmal darum, dass wir einfach internationaler geworden sind. Also, dass wir halt ganz Europa bedienen. Mhm. Ja, fast ganz Europa. Und dann ist natürlich das Logo in der Abrechnung drauf und dann steht hier für einen Spanier lokale Markenführung und sagt, hä, was das denn? Macht keinen Sinn. Und deshalb sind wir da aufs Englische. Und das wäre dann, ja, sind wir lokales Marketing, würde es übersetzt heißen. Ja.
Mhm. Okay. Was ich mich gerade frage, ist so Richtung Franchise, macht das da auch Sinn? Also ein Burger King oder so, wäre das für die auch was?
Ja, also wir sind im Franchise-Verband Goldpartner. Also das heißt, haben das höchste Level, sind das dann schon seit 6-7 Jahren, sind wir dort Partner. Und wir arbeiten für einige Franchiser, wie zum Beispiel in Body Street oder in Küche & Co. Ah, ja. Oder eine Vintech, also die Autoglas machen. Mhm. Also haben wir einige Franchiser, die auch
gut bei uns sind. Irgendwie.
Ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt einen wichtigen vergessen habe und ich dann Ärger kriege.
Nee, okay, aber ist auch naheliegend, dass die natürlich gerade auch in der Fläche gewachsen über Franchise sinnvollerweise mit euch dann Werbung machen können.
Ja, genau, aber genauso so wie ein Unternehmen, was Handwerksprodukte verkauft, also ob es eine Armatur ist, ob es eine Wärmepumpe ist, ob Heizung ist, die müssen natürlich ihre Handwerksunternehmen unterstützen, dass er in der Beratung auch sagt, komm, ich kaufe jetzt das Fissmann, die Fissmann-Heizung, weil er mit Fissmann draußen sozusagen die Fahne oder die Somfy-Sachen, also oder von Velux das Dachfenster. Und ich sage, wenn ich als Handwerker mit dieser Marke schon rausgehe, dann kann ich auch dann, ja, gelinde gesagt, auch nicht sagen, ja, jetzt nimmst du eine andere Marke. Sondern du verbindest dich auch mit der Marke und dafür kriegen sie auch ordentlich Unterstützung, diese Leute. Okay. Das ist so der Deal. Kooperativ, wir hießen vorher kooperatives Marketing, ganz früher, haben wir gesagt, in Kooperation Marketing zu betreiben. Und so hat es natürlich auch seine Wellen, wie man seine Marke führt.
Ja, okay, jetzt verstehe ich noch besser auch das Thema Branding dann, wie das bei euch dann reinkommt oder Markenführung. Okay, verstanden. Wenn jetzt, du hast doch gesagt, Handwerksunternehmen, große solche Unternehmen, die verteilt auch ihre Standorte mitunter haben, gibt's natürlich auch viele, rekrutieren wollen, das sehe ich ja auch bei euch. Also ich kann auch Recruiting machen, warum nicht? Klar. Mhm. Dann habt ihr doch eine sehr starke Konkurrenzsituation, würde ich jetzt sagen, mit so Social Recruiting Agencies. Und da gibt's ja jetzt gerade ganz viele, die da auch aus dem Boden so im Sprießen sind oder in den letzten Jahren, so die vor allem das in der Positionierung haben. Ich helfe dir, liebes lokales Unternehmen, dabei Menschen zu finden über lokales Recruiting. So ist das fair zu sagen, dass das genau, also da geht ja auch rein, dass dann überlappt, ne?
Das ist absolut überlappend, absolut. Und wir haben halt den Vorteil, dass wir zusammen mit der Marke die Recruiting-Strategie ausarbeiten können. Das muss das lokale Unternehmen für jedes Einzelne tun. Und das kostet Geld. Weil ich ja reinhirnen muss, wie machen wir das Wording, so kann ich es einmal für die Branche beziehungsweise für die Velux-Händler oder für die Hans-Grohe-Händler, Handwerker, das einmal machen und dann geben die nur noch die Media aus, sozusagen. Mhm. Also die individualisieren das dann für sich, okay, also die Stellenausschreibung ist dann, keine Ahnung, der muss jetzt kein Word kennen, auch wenn vielleicht die Marke das vorgegeben hat für einen gewissen Handwerksberuf. Und ich will Berufserfahrung, sagen die 5 Jahre, mir reichen auch 3 Jahre, als das individualisiert das Handwerksunternehmen dann vor Ort. Mhm. Und dann drückt es auf den Knopf und dann läuft es dann ins Arbeitsamt, die Sachen, es wird in die Webseite integriert, es wird eine Landingpage automatisch gemacht, es werden Werbemaßnahmen zur Verfügung gestellt, die er dann schalten kann, also mit weiteren Knopf Knopfklicks. Und dann haben wir nochmal die Firma Hey Jobs integriert, wo er dann nochmal sagt, mit dieser selben Setting sagt, und jetzt möchte ich aber nochmal aktiv mit 2000 Euro nochmal richtig Gas geben, dass ich auch nochmal zusätzliche Bewerbungen bekomme und die dann mit ihrer KI dann auch Bewerber suchen. Und für ihn ist einfach easy. Er muss mit niemandem sprechen. Er muss mit muss auch kein Briefing machen und muss auch, sondern er hat vorgegebene Stellensachen, die für seine Branche passen, die adaptiert er und dann klick, klick, klick und dann läuft. Also selbes System wie immer. Einmal vorgedacht, einmal gemacht, regional bisschen angepasst und dann ganzes Geld in die Media sozusagen, dass auch nicht so viel in Beratung und Konzeption übrig bleibt.
Okay, aber bei den Größenordnungen einen ganz starken Mix zu haben, ist eigentlich unmöglich, oder? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, 1.000 Euro im Monat ausgeben möchte für Marketing, dann kann ich da eigentlich nicht erwarten, ein bisschen Autoform, ein bisschen noch Meta und so, das, oder? Also nach meinem Verständnis, wenn du nicht mindestens wenn ich 1.000 Euro allein auf Meta spendest, kommt da nichts.
Du Bernhard, wenn, also ganz ehrlich, könnte ich das als O-Ton haben, dann würde ich das jedem einspielen. tatsächlich kannst du auch mit kleinen Budgets, weil du lokal was tust, also zentral natürlich keine Chance. Aber wenn du lokal sagst, hier, das sind meine 5, 6 Postleitzahlen, wo ich bekannt sein möchte, kannst du schon auch mit einem kleineren Budget was machen, mit 3, 4, 500 Euro im Monat. Ja.
Echt? Ich bin wirklich überrascht.
Das sind ja Spezialist genau dafür.
Ja, weil, also man hört alleine im Meta-Universum, wenn du da, weil der Algorithmus ja auch Daten haben, um gut zu sein, wenn du da nicht wirklich da mindestens mal ein paar hundert, eher deutlich über 1.000 Euro alleine auf Meta im Monat spendest, dann brauchst du gar nicht erst anfangen.
Ja, also das ist, das geben die auch vor und wir haben andere Zahlen. Also das heißt, wir, weil er natürlich nur in einem kleinen Bereich auch dann ausspielt. Und nicht in ganz Deutschland. Macht auch keinen Sinn, als Handwerker in München, in Garmisch vielleicht schon, aber in Kiel was zu machen, macht wenig Sinn.
Ja. Okay, interessant. Also das ist dann der entscheidende Punkt. Du weißt ja, was wir machen. Wird es jetzt für uns Sinn machen, Tickets zu verkaufen über sowas? Also wenn ich jetzt sage, okay, cool, wir sind ja auch überall unterwegs, de facto. Wir finden statt in Münster mit unserer Veranstaltung. Okay.
Genau. Ja, freue ich mich auch sehr drauf, ja.
Ja, freut es auch, dass du kommst. Ja, ja, und zwar auch richtig kommst. Ja. Mit also in groß kommst, ne?
Ihr seid in groß, mit Vortrag, mit Stand und allem.
Ihr seid, genau. Also da brauchen wir es gar nicht kleinreden, überhaupt nicht. Ihr seid wirklich groß dabei. Ich frage mich jetzt, wenn man, also wir jetzt ganz konkret, wir sind dabei, Menschen aus München zu uns zu holen. Das stimmt, das ist wirklich so. Wir sind, Menschen aus Österreich kommen zu uns von über. Und ich frage mich jetzt, für eine Veranstaltung, konkret wir und andere, könnten die euch auch nutzen? Weil ich möchte dann, dass in, weiß ich nicht, in Bremen da auch gerne passende Plakate zum Beispiel sind und auf Data Unplugged hinweisen.
Ach so, oder ja, welche schon. Also wenn du sagst, du willst lokal was tun, oder lokal kann ja auch sein, ich habe hier meine 10 Städte, wo ich was machen soll, dann könntest du uns nutzen, genau, richtig.
Okay, obwohl ich da keine Vertreter habe, ne?
Weil macht zum Beispiel die Franchise-Branche, bereitet so einen Markt vor, wenn dort ein Franchise-Partner gesucht wird in der Region, und dann wird dann schon Werbung gemacht und dann steht auch so, Mensch, wir suchen gerade einen Partner vor Ort. Also das heißt vorbereiten, dass diese Marke auch dann kommt. Und da ist noch kein Partner vor Ort sozusagen auch dann da. Oder andere Marken machen das so, da und da sind Partner, aber ich habe natürlich auch ein Online-Geschäft, da wo keine Partner sind, schalten die dann auch über uns ein Großplakat, eine Google-Kampagne, eine Facebook-Kampagne, nur mit dem Link auf den Online-Shop, damit sie dort den Markt nicht der Konkurrenz überlassen. Also das geht natürlich auch.
Okay, also ohne physische Präsenz oder irgendwelche Vertreter in den Städten oder wo auch immer, könnte man über euch das Lokale skalieren. Dass ich sage, ich will skaliert in München, Hamburg, Frankfurt, Berlin und so weiter passende Kampagnen fahren.
Genau, oder du bist ein Filialunternehmen, hast vielleicht 100 Filialen, da muss nicht der Filialleiter bestellen, da kann die Zentrale die Werbemaßnahmen lokal für den organisieren über unser Portal.
Mhm. Okay. Verstanden. Das heißt, all diese, die wir ja kennen, die wiederkehrenden Unternehmen von einem Mediamarkt, Saturn und was ja auch, und Baumärkte und all diese Unternehmen, die müssten eigentlich eure Kunden werden.
So ist es. Unbedingt. Ja. Das war der Aufruf an alle da draußen, gell?
Ja, ich will es ja auch verstehen. Also, weil, ich meine, damit ist ja der Markt unfassbar groß. Also, da gibt's ja gar keine Einschränkung. Also, warum solltet ihr dann bei, du sagtest, 300 Leuten sein, bleiben? Also, da ist ja noch eine Wachstumsmöglichkeit locker da.
Also wir sind aktuell 220. Ich würde gerne ungern 400 werden, muss ich echt sagen.
Weil?
Weil so ein Laden, umso größer wird, hast du weniger immer noch mit guten Kunden zu tun. Also das heißt, ich habe schon gerne auch einen Blick auf den Markt und wir wissen, am Markt passiert. Und wir versuchen das natürlich auch zu vermeiden, dass wir noch mehr Leute werden, sondern halt Prozesse zu optimieren, automatisieren. Und wenn es halt so sein soll, dann muss natürlich dann auch, werden es natürlich mehr Leute. Aber die Komplexität steigt einfach, umso mehr Leute du bist.
Okay, vielleicht kannst du das auch nochmal konkretisieren mit entweder Beispielen und vor allem auch Richtung KI jetzt gedacht. Was, also weil du sagst Automatisierung, ne, um das auch nochmal greifbar zu haben. Du hast ja Beispiele schon mit Namen erwähnt, ne? Aber vielleicht
absolut. Mehr. Also zum Beispiel, ich habe ja erzählt, wir machen die telefonische Werbeberatung. Also wo Menschen mit einem Händler vor Ort telefonieren und sagen, Mensch, komm, plan, lass uns mal das so und so machen. Oder ein Händler ruft an und sagt, was soll ich jetzt machen, rechts oder links? Oder soll ich einen Tag der offenen Tür oder lieber ins Kino gehen? Und dann sprechen Menschen mit ihm. Also ein Mensch, der ihm auch zugeordnet ist. Also 1:1 kein Callcenter, sondern die kennen sich oftmals schon über viele Jahre und sagen, Mensch, du, Thomas, sag mal, was soll ich tun? So, jetzt ist natürlich, umso mehr Kunden dazukommen, brauche ich natürlich umso mehr Werbeberater. Die muss ich aber auch alle ausbilden. Die müssen auch, da kommen neue Kanäle dazu. Das heißt, du musst immer wieder Leute im Prinzip ausbilden. Und jetzt kommt das Thema Internationalisierung dazu. Jetzt ruft ein Spanier an. Da musst du dem auf Englisch weiterhelfen. Funktioniert nicht so gut, ja. Oder ein Franzose, da ist eigentlich das Beispiel noch eklatanter. Das heißt also, du brauchst jemanden, der Französisch spricht, der Spanisch spricht und so weiter. Und das kostet natürlich auch der Marke einiges an Geld, um einfach eine französische Werbeberatung dann aufzubauen. Und dann startest du in so einem Land mit vielleicht 10 Händlern, 15 Händlern, vielleicht 100 Händlern. Dann ist immer die Frage, wie soll das auch weitergehen? Und da setzen wir zum Beispiel KI-Bots seit 12 Monaten jetzt ein, die dann sagen, okay, komm, für die Spanier haben wir einfach gar keine telefonische Beratung. Wenn die wollen, Englisch, in dem Fall, wir haben Spanische und Französische Sprechenden, aber zum Beispiel Finnland ist vielleicht so ein Ding. Wir kriegen jetzt bei uns in Bamberg jetzt keine so viele finnisch sprechende Werbeberater, die auch Lust auf Werbung haben. Das heißt, und da gibt es einen KI-Bot, du kannst zwar Englisch telefonieren, wenn du genau willst, oder du kriegst dann mit dem KI-Bot 24/7 deine Sachen. Und da merkt man einfach, okay, hier kann man natürlich wieder auch dann auf die Qualität gehen. Auch der ist auch in Deutsch zur Verfügung, sodass dann Fragen, Standardfragen sofort geklärt werden, ohne dass du halt telefonieren musst. Und man muss sehen, auch in der Zielgruppe, umso jünger die Zielgruppe oder die Leute, die anrufen sind, die nutzen eher diese Bots als 55 plus Handwerker oder Händler. Und da wird ein Wandel auch da sein. Und deshalb habe ich tatsächlich die Hoffnung, dass wir noch viel, viel mehr Kunden betreuen können und nicht mit genauso viel Personal. Also gerade in der Werbeberatung. In der Technik ja sowieso nicht, weil die Software von sich aus skaliert. Und in der Beratung, die Markenberatung, da wird es natürlich Leute benötigt. Also die, wenn wir Marke mit Marke sind. Also wir werden auf jeden Fall größer werden. Dass, auch wenn ich mir es anders wünsche, wird das natürlich der Fall sein.
Effizienzsteigerung ist natürlich wunderbar. Genau, und das nutzt ihr jetzt schon eine ganze Weile, dass ihr sagt, okay, Content-Erstellung unterstützt durch KI, Übersetzungsleistungen unterstützt durch KI.
Ja, also Content erstellen wir nicht über KI, sondern die kriegen wir meistens angeliefert oder die werden kreiert. Natürlich gibt es auch da Parts, wo Content in KI erstellt wird, aber das ist jetzt nicht im großen Maße so, weil die Werbemaßnahmen werden ja einmal gemacht und werden für 1.000, 2.000 Leute ausgespielt. Und da kannst du nicht sagen, na ja, das Bild ist jetzt nicht so ganz so doll, aber wir machen das, sondern da werden oftmals auch noch ganz klassische Shootings auch gemacht.
Weil ich da nämlich jetzt auch gedacht hätte, Potenziale, dass man dort das Regionale wunderbar reinbringen kann.
Ja, nur die Marke muss es auch wollen. Okay. Und da ist ja tatsächlich noch ein paar Sachen noch nicht rechtlich geklärt. Schauen wir mal, was jetzt im Februar im AI-Act dann auch rauskommt, was wir alles dürfen. Und das sind tatsächlich die großen Marken noch sehr vorsichtig. Also ich habe tatsächlich noch kein einziges komplett KI-generiertes Bild angeliefert bekommen von der Marke.
Ja. Okay, interessant. Das könnte sich aber dieses Jahr ändern, ne? Also das geht ja schnell vorwärts.
Man weiß, soll niemals nie sagen. Also natürlich sind Elemente KI generiert, also das auf jeden Fall, aber so ganz komplett, also es ist immer noch ein Mensch, der noch drüber schaut und vielleicht noch was verändert und nochmal dann die Feinheiten dann auch putzt.
Ja, oder vielleicht muss ich mich da auch korrigieren, weil die Regulierung ist wiederum ja nicht schnell. Insofern muss man sehen. Ja, aber das ist ja so, ne? Also technisch sind wir da natürlich schon zu sagen, naja, in München will ich, dass das so aussieht und in Hamburg will ich, dass es so aussieht und das dann passend mit euren Kampagnen verknüpft. Macht ja Sinn, erstmal so zu denken, aber dann ist wahrscheinlich, wie du sagst, die Regulierung, was man machen darf, was nicht und so weiter. dann eher der
Flaschen. Da muss man sagen, da ist noch sehr viel Vorsicht auch da, das zu tun. Aber ich bin gespannt, was da alles in Zukunft passiert. Also es wird nochmal, kann man vorstellen, nochmal lokaler. Man muss natürlich auch sagen, die Marke will natürlich auch ihre Kiwischels auch sehen. Weil das macht ja auch Marke vor Ort sozusagen. Also muss ich dann komplett generiertes Bild, was gar nicht mehr mit meinem Marke zu tun hat. Also diese Diskussionen, die werden auch dann gerade geführt. Ne?
Okay, gut. Denn immerhin ist es möglich, mittlerweile Wörter und Logos und so weiter sehr gut mit KI zu generieren, was lange Zeit eben nicht ging. Auch wenn die Fotos und Bilder, die man mit KI generiert hat, schon gut aussahen. Ne? Aber okay, andere Baustelle. Da geht's
andere Baustelle,
hin.
Genau, ja.
Da geht's technisch hin, aber ob man es halt dann wirklich auch machen darf in der Umsetzung, ist eine andere Frage und auch will. Jetzt macht ihr KI in Zusammenarbeit unter anderem mit dem guten Jan Schönmackers, genau, der auch schon bei uns im Podcast war, hier im Studio saß.
Genau.
Von Hase und Igel mit Neutrum AI, ne? So, und da habt ihr ja wirklich eine wirklich sehr, sehr feste Zusammenarbeit, könnte man sagen, weil ihr investiert seid bei denen, ne?
Richtig, genau.
So. Wie kommt also was, also warum und was, erzähl das auch nochmal jetzt aus deiner Sicht, warum das jetzt so toll ist.
Warum das so toll ist?
Ja.
Also da gibt es mehrere Geschichten, warum das so toll ist. Also einmal war natürlich, haben wir 2000 schon überlegt, was können wir denn eigentlich tun mit dem Thema KI? Da war also noch fernab, dass Sachen generiert wurden und Bilder schön waren und so weiter. Sondern es war aber absehbar, dass diese Technologie den Markt revolutionieren wird. Und dann kannst du natürlich sagen, okay, gehst du in die generative KI, gehst du in die analytische KI oder gehst du in diese Robot-KI? Natürlich ist die Robot-KI immer ein Thema, Sachen zu automatisieren. Aber bei dem Thema analytische KI haben wir gesagt, Mensch, wir haben eigentlich das ganz, ganz große Problem, haben wir im Strategieprozess gesehen, dass die Menschen nicht mehr vor Ort sagen können, welchen Kanal nehmen sie und wie viel Budget stecken sie da rein. Und also, dass einfach das zu komplex geworden ist. Und das ist immer so ein schöner Indikator, wenn was zu komplex ist, weil es zu viele Daten gibt oder gar keine Daten gibt, sondern nur Gefühlslage gibt, dann kann man gucken, wie kann man das auch analysieren, dass man auch eine gute Empfehlung kriegt. Und da war ich dann, also war klar, also wir wollen was in diesem Thema Werbeplanung machen, am besten irgendwie generiert, sodass auch keiner 800 € pro Planung ausgeben muss, weil das hat man die Jahre davor gemacht und dann das sind einfach viele Kosten, die dann bei 3.000 € Budget im Jahr, 800 € die Planung, da bleibt wieder wenig übrig für dann tatsächlich den Erfolg. Und dann bin ich tatsächlich auf die Suche gegangen. Damals bin ich in einem Lab drin mit Sven Goeth, in so einem Technologielab, und er hat gesagt, Mensch, du, ich hätte da 3 Tipps und mit denen solltest du mal unterhalten. Vielleicht haben die da schon was oder sind auf dem Weg dorthin, dann können wir vielleicht zusammen was entwickeln. Und der Sven hat mir tatsächlich den Kontakt zum Jan verschafft und dann war da schon sehr, sehr viel in diesem Werbethema und Werbe, wie man denkt, auch schon da. Und dann haben wir zusammen das Projekt gelauncht und haben uns kennengelernt, wie wir zusammen arbeiten, was wir zusammen tun können. Und es hat dann einfach wie Arsch auf einmal gepasst, dass die zwei Unternehmen einfach sehr, sehr gut mit ihren Leistungen und auch vor allem menschlich sehr, sehr gut zusammenpassen. Und dann haben wir sozusagen die Neutrum AI, die benutzten wir im Hintergrund, also das heißt über eine API angesprochen, und dann ging es direkt in den Prozess und dann haben wir unsere Software gemacht, wie die UI sein soll, wie die Daten aufbereitet werden, also dass er seine Postleitzahlgebiet auswählen kann, beziehungsweise das empfohlen wird nach Fahrzeitzonen, was ist dein Vertriebsgebiet, dann konnte er die Themen auswählen, also kann er jetzt schon, also kann die seine Werbethemen auswählen, gibt das Budget vor, sagt, so und so viel Geld will ich für das Quartal, fürs Halbjahr oder fürs Jahr ausgeben, abhängig, was die Marke will. Und dann wird diese Information mit allen Informationen, die wir davor schon gemacht haben, übergeben und dann kriegt er dadurch, der lokale Partner, eine Werbeplanung. Das hat so innerhalb von, gelinde gesagt, 15 Sekunden, was vorher mehrere Tage gedauert hat mit Menschen, hat dann 15 Sekunden und kann dann sagen, okay, super, passt mir, und hat dann nochmal einen Knopf bei uns und sagt, und das will ich jetzt so bestellen. Und dann kriegt er genau das, was geplant wurde, auch so bestellt. Zu welchem Zeitpunkt soll die Facebook-Ad gehen, wann die Instagram-Ad, welches Thema soll wann gehen. Und vorab, bevor so ein Projekt funktioniert, machen wir mit der Marke sozusagen das KI-Modell. Also was sind denn die entscheidenden Faktoren, warum denn eine Kettensäge da und da besser beworben werden soll, warum die Unfallversicherung zu dem Zeitpunkt genommen werden soll und nicht zu dem Zeitpunkt. Und da gibt es also vorab Projekt, um das KI-Modell für die einzelnen Händler, Versicherungsvermittler auch dann fertigzustellen. Und das ist dann immer sehr spannend, was da so für Zahlen, Daten, Fakten rauskommen, wo man dann sagt, krass, hier, das sind 80 unterschiedliche Datenpools und so viel Parameter, die miteinander verglichen werden. Und dann gucken Menschen drüber und so, okay, aber so machen wir das Modell. Und das Modell wird dann halbjährlich dann überarbeitet. Passt das noch so oder hat sich aufgrund von Trends was verändert?
Ah, okay. Verstanden. Aussteuerung über euch und das ganze Management und auch wie, was, wo genau und Planung, das alles dann über Anbindung Richtung Neutrum AI.
Genau, also das sieht man, im Hintergrund sieht man das nicht. Das wird also, der Händler ist in seinem Ding und sagt drei Klicks und dann hat er nach 15 Sekunden seine Planung fertig und sagt, passt mir oder sagt, nee, ich gebe jetzt doch mehr Geld aus oder nehme doch noch ein Werbethema raus oder noch eins dazu oder will vielleicht einen Werbekanal gar nicht. Also sagt, ich will kein Geld zu Meta geben oder kein Geld zu Google geben. Das kann er alles dann steuern und kann dann nochmal ein bisschen auch spielen. Also hat auch so ein bisschen Gamification, was ja sonst nicht möglich wäre, weil ich mit einem Berater, mit einer Mediaagentur arbeiten würde. Dann würde er sagen, ja gut, kann man machen, aber das kostet nochmal 600 Euro. Ja. Und so kann er einfach hin und her und hat dann so, also ich spreche mal von einem virtuellen Marketingleiter, den derjenige vor Ort bekommt. Natürlich sind die Werbemaßnahmen schon vorgeplant und das ist alles schon gemacht. Aber dann kommt der virtuelle Marketingleiter zu dem zum Handwerkschef oder zum Händlerchef und sagt, du, ich will mal planen fürs nächste Jahr. Wie viel Budget kriege ich denn? Was sind die Themen, die im Fokus sind? Und was ist denn unser Vertriebsgebiet? Und das kann der Chef natürlich sagen, ohne Probleme. Und dann geht er weg, 15 Sekunden wieder und sagt, du Chef, ich habe das geplant, guck mal, so würden wir die Kanäle machen, so machen wir das ganze Jahr, dann machen wir das, dann machen wir das, hier machen wir das, weil da wird wahrscheinlich Schnee liegen, wie auch immer. Und dann sagt der Chef, oh ja, das hört sich gut an, aber ich glaube, ich habe mich verrechnet, 1.000 Euro weniger. Dann geht er wieder weg. Und nach 15 Sekunden kommt er wieder und sagt, okay, wenn 1.000 Euro weniger, dann ist das die Planung. Und dann sagt er, okay, komm, passt, bestellen wir das durch. Und dann geht er wieder weg, der virtuelle Marketingleiter, und kommt wieder und sagt, ist bestellt. Das macht er dann halt in 2 Sekunden. Und so spart natürlich so ein Händler unheimlich viel Zeit vor Ort. Und die Marke kann auch sicher gehen, dass das Geld, was der Händler ausgibt, inklusive des Zuschusses, was die Marke ihm gibt, auch richtig perfekt eingesetzt wird. Und durch umso häufiger Sachen bestellt werden und dann also mit die Erfolge, die ins System reinkommen, auch dann drin sind, lernt natürlich das System, also das heißt, die Daten geben wir alles dann an die Neutrum AI und dadurch werden die Planungen jedes Mal besser und besser. Deshalb macht es auch Sinn, so früh wie möglich damit zu starten, weil noch umso mehr Daten, umso mehr, umso besser werden die Planungen dann am Ende des Tages.
Mhm. Aber ist gewhite-labelt, also Neutrum sehe ich nicht.
Du siehst Neutrum nicht, nee.
Okay, verstehe ich. Aber es hat so gut funktioniert, dass ihr dann gesagt habt, hey, da wollen wir investieren, Teil von sein.
Richtig, genau. Also es sind tolle analytische Sachen, die da auch rauskommen. Und natürlich ist das halt für Marketeers gemacht, die Software Neutrum AI. Und ein Händler, ein Versicherungsvermittler ist kein Marketeer, der macht was anderes. Deshalb mussten wir es ihm natürlich nochmal einfacher runterbrechen und vor allen Dingen auch gleich die Aussteuerung der Werbemaßnahmen auch hinten dranhängen. Also nicht nur, dass er die Planung kriegt und er muss dann einzeln die Sachen dann bestellen, sondern im einen Rutsch alles dann bestellt werden kann mit einem Klick. Und das macht natürlich einen Effizienzgewinn, das ist Wahnsinn. Also da werden halt auf einen Schlag mal einfach 50 Werbemaßnahmen fürs Jahr bestellt, individualisiert mit seinem Text, mit seinem Bild, allem drum und dran. Und er sagt, oh ja, hat mich jetzt irgendwie 5 Minuten, 10 Minuten gekostet und das Jahr ist durch. Und dann muss ich um nichts mehr kümmern. Ja.
Und das Reporting aber schon noch.
Reporting kriegt er, aber gelinde gesagt, das Reporting interessiert die zentralen Marken, die Menschen vor Ort. Die sind froh, dass sie es gemacht haben. Da wird wenig über das Reporting drüber geschaut.
Ach so, weil irgendwo
also wird ja auch eine... Es gibt ein paar, die das tun, aber nicht so in dem Maße, wie man es meint.
Ah, interessant, okay. Weil da hätte ich nochmal gedacht, gut, aber da ist vielleicht auch wieder zu sehr in Daten gedacht.
Dass Menschen genau, da denkst du, und da sind wir bei Marketeers, die sagen, oh Mensch, wie soll man das? Und deshalb haben wir auch überlegt, wie können wir denn diese Sachen optimieren, dass also auch der ROI jedes Jahr besser und besser wird.
Ja.
Und da sagen wir, ich verlasse mich auf die Marke, dass es gut gemacht hat und ich will nicht so viel Zeit einsetzen, weil die habe ich nicht.
Okay, ja, verständlich. Dann lieber Fulfillment. Also das, was eigentlich das ist, was sie machen wollen, ne? Oder
genau, verkaufen. Richtig.
Ja. Ja, macht Sinn. Aber ich hätte trotzdem erwartet, aus dem Datenthema jetzt kommt, dass dann irgendwie das auch nochmal hinten raus wichtig ist. Aber ist anscheinend nicht so.
Also es heißt nicht gar nichts. Es gibt natürlich Leute, die sich das können sich auch bei uns auf dem Portal komplett anschauen. Wir haben ein komplettes Dashboard, was, wie, wo. Und das Interessante ist tatsächlich, dass wir alle Kanäle auf einmal haben und auch planen können, du natürlich auch die Cross-Effekte. Also ich mache eine Facebook-Ad, ach, mein Google My Business-Aufruf geht hoch. Ich habe eine normale Webbanner-Schaltung auf Spiegel oder auf Süddeutsche. Passiert da was auf meinem Facebook-Kanal, auf meinem Google-Kanal, auf meiner Webseite? Diese ganzen Effekte kannst du natürlich, wenn du alle Kanäle hast, auch dann reporten und auch bessere Aussagen geben, wie wenn du nur einen Single-Kanal hast, wie Meta, wo du einfach nur sagst, okay, Happy Pass, angezeigt, geklickt, Termin gemacht. Das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Wahrheit. Weil es passiert ja viel, viel, viel mehr außenrum, wie bei einer Anzeige, wo dann sagt vielleicht ein paar Tage später, ach ja, wie war das denn? Geh direkt auf die Suche und such denn dann. Und diese Sachen können, sind alle im System drin und können natürlich alle mit in die Planung übernommen werden.
Okay, verstehe. Weil das machen PR-Agenturen beispielsweise ja auch wieder nicht, was ihr dagegen macht, nämlich Richtung lokale Presse dafür zu sorgen, dass ich da auftauche. Und wenn es nur Anzeige ist erstmal, ne? So.
Genau.
Ja. Okay. Verstanden auch das. Jetzt hast du natürlich einen hervorragenden Überblick. Das ist ja klar, weil auf der einen Seite haben wir schon gemerkt, industrieagnostisch, ob ich jetzt Versicherungsunternehmen bin oder Handwerksunternehmen, ich kann Kunde bei euch sein und bin das auch. Und dann in der Fläche auch einen guten Überblick. Da wird mich natürlich sehr interessieren, jetzt auch über diese letzten über zwei Dekaden, ne? Wie guckst du auf den Markt eigentlich? Weil ohne jetzt da depressiv und jammernd rumzulaufen, wie das ja viele tun, so schätze ich dich auch nicht ein, du bist sehr positiv und so, das strahlst du aus. Das merkt man total. Aber sicherlich guckst du auch kritisch, ne? Und ich bin total jetzt mal wirklich gespannt, deine Sicht zu bekommen. Wo stehen wir gerade, deiner Meinung nach, mit dem ganzen Überblick, den du so hast? Vielleicht kannst du da was mit uns teilen.
Na ja, gut, der Blick ist natürlich vielschichtig. Also das eine ist natürlich die wirtschaftliche Situation, in der wir 2024 steckten und wahrscheinlich 2025 auch noch eine Weile weitergeht. Die belastet natürlich alles, was Innovation betrifft. Also da aufgrund dessen werden natürlich Entscheidungen immer verzögert. Es dauert länger für eine Entscheidung. Oder auch zu sagen, nee, das machen wir nicht erst wenn. Obwohl es ja eigentlich notwendig wären, diese Entscheidung jetzt zu treffen oder auch die Investition jetzt zu treffen, weil man einfach Zeit braucht, bis sie sich dann auch amortisiert. Also das ist schon, muss ich sagen, das war in Corona bei uns im Geschäft gar nicht merklich. Das ist aber jetzt tatsächlich seit letztem Jahr ist es merklich, dass die Entscheidungszyklen einfach länger werden. Und wir sind natürlich in Deutschland jetzt auch nicht unbedingt diejenigen, die also generell schon gewesen, dass wir super schnell entschieden haben und auch gerade wenn es Neuerungen sind, also Veränderungen, da waren wir noch nie vorne dran und das ist natürlich jetzt ein Stück schlechter geworden. Nichtsdestotrotz gibt es sehr, sehr, sehr viele Unternehmen, die erkannt haben, in schlechten Zeiten muss ich genau das tun und vor allen Dingen muss ich meinen Vertriebskanal unterstützen, weil die haben ja tatsächlich auch sagen wir, Einbußen, dass halt weniger eingekauft wird oder weniger Anfragen da sind. Also da merken wir auch schon, dass die Unternehmen, die vorangehen, die investieren mehr als in den letzten Jahren. Weil sie einfach sagen, wenn mir ein Handwerker wegstirbt, weil er insolvent geht oder vielleicht weniger macht, weil er Leute entlässt, dann fehlen mir die Einbaukapazitäten, wenn es in einem Dreivierteljahr jetzt richtig wieder losgeht. Ja. Und da wird einfach unterstützt. Und das ist und so zwiegespaltet ist auch so gerade die Nation. Also auch in der gleichen Branche. Also die einen sagen, okay, aber jetzt erst recht, wir müssen, weil sonst haben wir ein Zukunftsthema. Und die anderen sagen, was ist, wenn das nächste 5 Jahre so weitergeht, dann müssen wir jetzt das Geld zusammenhalten. Und das ist so das Spiel, was gerade in der Wirtschaft passiert, gekoppelt mit also mit diesem Thema, sagen wir mal, KI oder Automatisierung. Was sagt der Gesetzgeber? Müssen wir da jetzt schon? Und da müssen wir in Deutschland aufpassen, dass wir nicht den Anschluss verlieren. Dass, also wir haben die Möglichkeit, jetzt mit Daten getrieben die Sachen zu tun. Dann sollten wir es ja auch tun, besser als mit dem Bauchgefühl. Das ist so meine Meinung. Und wir machen Marketing noch sehr, sehr häufig aus dem Bauchgefühl raus.
Ja. Und wenn du Richtung Wachstum denkst, du hast ja gesagt zwiegespalten, welche Bereiche siehst du besonders stark wachsend? Weil insgesamt ist ja kein Wachstum da, aber es gibt ja dann Bereiche, wo wiederum doch Wachstum ist.
Das du meinst jetzt bei uns in den Branchen?
Genau, mit dem Überblick, den du hast. So, wo siehst du gerade so, vielleicht ist auch irgendwas, etwas dabei, womit du gar nicht so gerechnet hast?
Nee, tatsächlich, da habe ich gar keine Prognose, wer da. Also wir sind ja sehr stark im Versicherungsbereich, im Handwerksbereich, Handelsbereich und Franchise-Systeme. Da muss man sagen, die tun sich gerade sehr schwer, weil die nicht so kapitalstark sind, um so durch diese Krise auch gut zu gehen. Aber so mit einem Versicherungskonzern, da ist natürlich sind da Kosteneinsparungen. Um Gottes Willen, es sollte auch jedes Unternehmen gucken, wo kann man Kosten einsparen und für die Zukunft. Aber das ist da nicht so, also die werden wachsen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Im Handwerksbereich, da wird auch Wachstum da sein, weil da neue Technologien, neue Sachen auch da sind, ähnlich im Handel, da geht's ja immer weiter. Das sehe ich nicht so kritisch.
Okay, dann lass uns ein positives Ende auch noch finden. Das war jetzt
unbedingt.
Das war nicht negativ, aber durchaus kritisch und auch richtig so. Das ist ja, was soll man Dinge schönreden, ne, sondern auch beim Namen nennen. Das hast du getan. Jetzt nochmal Richtung positiv Ausblick dieses Jahr. Worauf freust du dich?
Worauf ich mich freue, ist auf unseren Local Branding Day. Den machen wir jedes Jahr, also bis jetzt, nein, nicht jedes Jahr, die letzten 4 Jahre war es in Bonn. Da laden wir zusammen mit der Local Branding Alliance, die wir gegründet haben, das sind also unsere strategischen Lieferanten, laden wir dort die Marketingentscheider ein. Und jetzt sind dieses Jahr mal 10-jähriges und da werden wir eine Rakete starten.
Ja. Wann ist das?
Da freue ich mich. Das ist am 16.09.
ist der Local
Branding. Genau. Also Tag vor der Demexco, dieses Jahr 17.18. Und da laden wir die Leute nach Bonn ein mit tolle Vorträge. Also die Marken halten da ihre Art, wie sie Local Branding machen. Gibt dann viele fachliche Vorträge, wie geht denn Internationalisierung im Local Branding? Wie werden die KI-Werbeplanung angenommen? Welche Effekte hat das? Also es ist ganz, also wer da in dem Bereich ist, der muss zu diesem Tag kommen, weil das ist der Branchentag für das Thema Local Branding.
Okay, vielleicht können wir das verlinken, wenn es da schon eine Website gibt. Gibt's
ja was. Ja, klar, natürlich.
Okay.
Sehr, sehr gerne, ja.
Ja, okay. Alles klar. Dann verlinken wir das und freuen uns gemeinsam auch noch im April uns zu sehen. Natürlich.
Genau, ganz so klar. Machen wir es. Da so richtig mit anfassen.
Ja, freue mich. Und da kann man dann auch euch nochmal weitere Fragen stellen, jetzt die sich vielleicht im Podcast ergeben haben. Ja, weil ihr seid ja da mit Stand und auf der Bühne. Dann kommt man einfach auf dich zu oder vielleicht auch auf Jan für die Themenrichtung Planung. Und hat dann dort nochmal einen guten Austausch. Ich freue mich.
So machen wir es. Ich mich auch, Rainer. Dankeschön für deine Zeit und dass du mich eingeladen hast. Hat mir Spaß gemacht.
Sehr gerne. Danke, dass du da warst. Bye bye. Ciao, Thomas.
Ciao, ciao.